Und zur Einstimmung und Vorbereitung auf Weihnachten werden wir uns in den nächsten drei Sonntagen, also halt über Weihnachten hinaus, mit den ersten 18 Versen des Johannesevangeliums beschäftigen. Das ist zwar keine der klassischen Weihnachtserzählungen, die wir aus dem Matthäus- und Lukas-Evangelium kennen. Wir haben ja nur diese Weihnachtsberichte in Matthäus und Lukas. Markus hat gar nichts und Johannes hatte eben eine ganz besondere Art einer Weihnachtserzählung. Deshalb die etwas andere Weihnachtserzählung habe ich ja diese Reihe noch zugeschrieben. Es wird nicht erzählt, wie Jesus in diese Welt kam, weder Hirten, Engel, Stall noch Weisen kommen vor. Aber was Johannes schreibt, ist abstrakter und tiefgründiger. Er schreibt über den Besuch des Schöpfers auf dieser Erde. Und das ist ja exakt das, was wir an Weihnachten uns in Erinnerung rufen und feiern. Der Schöpfer besucht die Menschen, oder anders gesagt, Gott wird Mensch. Deshalb habe ich diese Serie mit dem Titel «Der Schöpfer besucht die Erde» überschrieben. Und wir lesen die ersten 5 Verse des Johannesevangeliums, mit denen wir uns heute beschäftigen werden. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Dieser etwas geheimnisvolle Text lässt uns ins Jenseits zurückblicken. Deshalb lautet die Überschrift dieser Predigt heute die Hoffnung aus dem Jenseits. Johannes beginnt seine Erzählung mit einem Blick zurück, und zwar sehr weit zurück. Er beginnt zu berichten, was vor der Erschaffung der Welt bereits existierte, was eigentlich jenseits unserer Vorstellungskraft liegt. Am Anfang war das Wort, bevor irgendetwas geschaffen wurde, das uns bekannt sein könnte, existierte dieses Wort. Und das erinnert uns an die ersten beiden Verse im Alten Testament, wo es heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde war noch leer und öde, dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Johannes dachte noch weiter zurück. Noch vor der Erschaffung der Welt. Damals existierte nichts, nicht einmal die Erde im leeren und öden Zustand. Damals existierte nur das Wort, das bei Gott war. Der Urzustand der Existenz Gottes, bevor irgendetwas erschaffen wurde. Und dieses Wort, von dem Johannes spricht, das existiert einfach. Das ist einfach da. Niemand kann genaueres sagen. Es war einfach vorhanden, existent. Der Leser wird sofort merken, dass hier weder von einem gesprochenen noch von einem geschriebenen Wort geredet wird. Man tut sich oft schwer zu erklären, ja, was ist denn das Wort? Es ist weder gesprochen noch geschrieben. Und deshalb erahnen wir, dass es hier um etwas ganz Einzigartiges geht. Gott, der nicht geschaffen wurde, sondern einfach existiert, ist dieses Wort. So wie der Psalmschreiber es auszudrücken versucht, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du Gott existierst schon immer, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bei dir gibt es keinen Anfang und es wird auch kein Ende geben, so wie bei uns das der Fall ist. Und dass Johannes von Gott spricht, können wir daran erkennen, dass er sagt, dass in diesem Wort, dass das Wort Gott ist. Aber das macht den Text etwas geheimnisvoll, dieses Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das wirkt etwas verwirrend. Wen oder was beschreibt denn Johannes hier mit Wort? Wer ist das Wort, das bei Gott war? Und alle, die dieses Kapitel kennen im Johannesevangelium, wissen, dass Johannes damit Jesus beschreibt. Aber warum schreibt er denn das nicht einfach so unmissverständlich? Am Anfang war Jesus, Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. So wäre es für uns sofort klar, was er sagen will, wie wir den Vers verstehen müssen. Jesus, der Sohn Gottes, war bei seinem Vater Gott. Und weil Jesus Gottes Sohn ist, ist er mit seinem Vater wesensgleich und somit auch Gott. Für uns wäre das verständlicher, aber nur deshalb, weil wir diesen Text mit sehr viel Vorwissen lesen. Die Menschen in der antiken Welt hätten sich gefragt, wer denn dieser Jesus sei, von dem Johannes schreibt. Sie hätten sich gefragt, über wen Johannes hier eigentlich meint. Doch so wie der Johannes hier das Evangelium beginnt, ließ er die Menschen der damaligen Welt aufhorchen. Und warum, das werde ich euch kurz und etwas vereinfacht erklären. Im griechischen Text steht für Wort Logos. Es ist fast nicht möglich, Logos hier anders als mit Wort ins Deutsche zu übersetzen. Ich wüsste nicht, wie man Logos übersetzen könnte, damit dieselbe Assoziationen bei uns ausgelöst werden, wie in der damaligen Welt bei den Lesern. Denn damals fragten und suchten die Menschen nach dem Logos. Die Frage nach dem Logos war, wer bewegt das Meer? Wer verursacht Ebbe und Flut? Wer steckt dahinter, dass wenn man einen Sonnenblumenkern setzt, dass eine Sonnenblume wächst und nicht ein Kürbis? Wer hält das Leben in Gang? Wer ist dieser Logos? Also die Frage nach dem Logos war die Frage nach dem schöpferischen Prinzip, nach der schöpferischen Urkraft, die das Leben hervorbringt und den Fortbestand des Lebens ermöglicht. Das war eine wichtige Frage der damaligen Menschen. Und die Frage nach dem Logos war eigentlich die Frage nach der schöpferischen Kraft und in letzter Konsequenz die Frage nach dem Schöpfer. Wer steckt hinter all dem, was lebt und entstanden ist? Übrigens spielt der Logos-Begriff in der griechischen Götterwelt eine wichtige Rolle, denn Logos war eine Gestalt, die mit dem Gott Hermes in Verbindung gebracht wurde. Johannes hätte nicht treffender und verständlicher in die damalige Welt hineinsprechen können, um die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu gewinnen. Jetzt kann ich nicht mehr schalten. Am Anfang war der Logos war bei Gott und Gott, der Logos und der Logos war Gott. Johannes sagt seinen Lesern, ich spreche von der schöpferischen Kraft, die bis jetzt vor euch verborgen geblieben ist. Diese schöpferische Kraft existierte, bevor die Welt erschaffen wurde und steht somit weit über der Schöpfung. Der Logos ist nicht Teil der geschaffenen Welt. Ja, dieser Logos ist schlussendlich Gott selbst. Das Wort war Gott. Und im nächsten Satz wird schon deutlich, dass dieses Wort nicht eine unpersönliche Kraft ist. Wir haben es mit einer Person zu tun. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Das Wort ist mit Gott eng verbunden. Zwischen Wort und Gott besteht von allem Anfang eine innere Einheit. Die Verbindung ist so eng, dass dieses Wort gleichzeitig Gott selbst ist. So wie Johannes später ein Wort von Jesus weitergibt: Ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Johannes sagt, der Logos, den sie suchen, ist eine Person, aber nicht nur das, sondern er ist auch Gott selbst, der die Welt erschaffen hat. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Sterne, Erde, Meer, Seen, Tiere, Pflanzen, Menschen, alles, alles, alles restlos, alles hat dieser Logos geschaffen. Damit degradiert Johannes die griechische und römische Götterwelt, deren Götterwelt in Mythologien die Welt erschaffen haben soll und immer noch am Kämpfen ist im Hintergrund. So ist das, was Johannes hier schreibt, für die damalige Welt auch provokativ. Von Anfang an existierte nur der eine Gott. Eine klare Aussage in die damalige Welt, wo man viele Götter verehrte. Nur ein Gott, der die Welt erschaffen hat. Und nicht nur die sichtbare, sondern auch die unsichtbare Welt. Es gibt nichts im ganzen Universum, das nicht durch diesen Gott erschaffen worden wäre. Und so lehrt es auch Paulus, der den Christen in Kolossä schreibt: Durch Jesus wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Das ganze Universum. Würde Johannes sein Evangelium heute schreiben, würde er vermutlich seine ersten Sätze anders formulieren. Die Menschen im christlichen Abendland suchen nicht nach der schöpferischen Kraft im Universum. Sie suchen nicht nach dem Gott, den sie meinen, es gäbe wissenschaftliche Beweise dafür, dass die Welt durch Zufall entstanden sei. Es gibt keinen persönlichen Gott, keinen Gott, der Mensch werden könnte. Und wir wissen, dass man heute so tut, als gäbe es wissenschaftliche Beweise, die eindeutig dafür sprechen, dass die Welt und alles Leben durch Zufall entstanden sei. Wenn die Welt durch Zufall entstanden ist, dann sind wir als Menschen noch unbedeutender, als wir sowieso sind. Dann gibt es keinen Bezug, dann gibt es keine Beziehung, sondern sind wir einfach ein Zufallsprodukt, das kommt und wieder geht. Und nüchtern betrachtet beruht diese Sichtweise nicht auf wissenschaftlichen Beweisen, mit denen man zum Beispiel experimentell nachstellen konnte, wie Leben entsteht. Das kann man nämlich nicht, weil man hat ja nur das zur Verfügung, was schon existiert. Man kann ja nicht einen wissenschaftlichen Beweis aus dem Nichts machen, weil wir nicht im Nichts leben. Es handelt sich dabei lediglich um die Interpretation von Indizien und somit haben wir es eigentlich mit einer Hypothese zu tun, die richtig, aber auch falsch sein könnte. Nicht alle Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Welt und das Leben durch Zufälle entstanden sei. Aufgrund der vielen und vielfältigen, komplexen Organismen zweifeln sie an der These des Zufalls. Komplexe Organismen können nicht einfach durch Zufall entstehen. Komplexe Organismen müssen geplant, durchdacht und konstruiert werden. Nichts in diesem Raum wurde nicht mal erdacht und überlegt, wie man zum Beispiel den Stuhl konstruiert, damit der Stuhl stehen bleibt, wenn man drauf sitzt. Nichts, was wir konstruieren als Menschen, entsteht durch Zufall, sondern nur immer mit Ingenieuren, mit Leuten, die gewisses Fachwissen haben. Ich möchte in keinem Haus leben, das nicht von einem Bauingenieur gerechnet wurde, ob es statisch richtig gebaut ist. Deshalb denken diese Wissenschaftler, dass es eine Art Intelligenz geben müsse, die für die Entstehung der Welt verantwortlich ist. Sie würden sich aber distanzieren davor, einen persönlichen Gott darin zu sehen. Man muss immer aufpassen, dass man fair ist mit diesen Leuten. Die würden die Art, wie wir glauben, würden sie nicht teilen. Es gibt Wissenschaftler, die das tun, aber es gibt Wissenschaftler, die das nicht tun und trotzdem der Überzeugung sind, es muss eine Intelligenz geben, die hinter dieser Schöpfung steht. Das kann nicht einfach Zufall sein. Zufälle können in ihren Augen nicht als schöpferisches Prinzip ernst genommen werden. Und vielleicht würde Johannes diesen Leuten, die so denken, den ersten Satz nun anders schreiben. Am Anfang war die Intelligenz. Die Intelligenz war bei Gott. Und die Intelligenz war Gott. Und er würde vermutlich die Intelligenz personifizieren, wie er das mit dem Logos gemacht hatte. Der die Intelligenz ist, war am Anfang bei Gott. Ob diese Menschen sich heute damit überzeugen ließen, müssen wir jetzt nicht entscheiden. Aber für uns kann es vielleicht hilfreich sein, zu erkennen, was Johannes hier eigentlich in die damalige Welt hinein gesagt hat. Johannes führt den Gedanken weiter und sagt, in ihm war das Leben. Dieses Wort ist nicht einfach etwas Starres, Abstraktes, oder Fremdes, dieses Wort ist das Leben. Leben ist somit in Verbindung mit diesem Wort. Leben steht immer in Verbindung mit Jesus Christus. Alles Leben kommt von Gott. Alles Leben kommt von Jesus. Und Jesus ist auch der dafür verantwortlich ist, dass das Leben sozusagen lebendig bleibt. Jeder Atemzug, den wir heute in diesem Raum machen, verdanken wir dem Lebensspender Jesus. Jeden Schritt, den wir tun, verdanken wir dem Lebensspender Jesus. Jeden Kuchen, den wir heute am Seniorentreffen essen werden, verdanken wir dem Lebensspender Jesus. Denn er hält uns am Leben. Es ist völlig egal, ob wir das glauben oder nicht. Paulus schreibt, Jesus war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Er erhält alles am Leben. Alles wird durch ihn heute und jetzt am Leben erhalten. Es ist erstaunlich, mit welcher Wucht und Präzision Johannes das Evangelium den damaligen Menschen nahebrachte. Wie er den Christen half, zu verstehen, wer Jesus ist. Jesus ist keine erfundene Gestalt. Er existierte, bevor alles geschaffen wurde. Nicht nur das, er hat alles erschaffen und er hält alles am Leben. Der Logos blieb auch nicht beim Vater, er machte sich auf den Weg hin zu den Menschen. Er sah, wie verloren, verlassen und orientierungslos wir Menschen sind, wie hoffnungslos wir leben. Und er wollte uns mehr Leben bringen, ewiges Leben. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Er war bereit, seinen Vater zu verlassen. Er war bereit, die Menschen zu besuchen, damit sie ihn sehen und Hoffnung schöpfen können. Paulus sagte einmal über diesen Weg von Jesus, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht dazu, seinem eigenen Vorteil, nutzte die Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Er machte sich auf, hin zu uns Menschen. Er ging in diese von Sünde, Chaos, Gewalt und Orientierungslosigkeit gezeichneten Welt. So wie es der Prophet Jesaja ankündigte, als er sagte, das Volk, das im Finstern wandelte, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Land, scheint es hell. Das war eine Prophetie über den Besuch von Jesus auf dieser Erde. Jesus ist dieses einzigartige Licht, das vom Jenseits in diese Welt hineinleuchtet. Zacharias sagte, in einem durch den Geist bewirkten Gebet über dass er Johannes den Täufer ein Kind bekommt, kommt ja dann ein Lobgesang. Der größte Teil dieses Lobgesangs geht nicht um seinen Sohn, sondern geht um den Messias, den Erlöser. Und er sagt uns, unser Gott ist voller Barmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und in Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Dieses göttliche Licht, das in diese Welt hineinleuchtet. Und Jesus selbst sagt ja von sich unmissverständlich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dieses einzigartige Licht ist das wahre Leben. Selbst wenn die Menschen sich vor diesem Licht verstecken oder sogar es auszulöschen versuchen, so wird es trotzdem unaufhörlich weiterleuchten. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Mit der Kreuzigung von Jesus versuchte man, dieses Licht für immer auszulöschen, es zu beseitigen. Doch Jesus ist auferstanden. Er lebt und sein Licht leuchtet bis in unsere Tage hinein. Du kannst dieses Licht ignorieren, du kannst es bekämpfen, du kannst ihm gleichgültig gegenüberstehen, aber du wirst es nie, nie und nimmer auslöschen können. Später schreibt Johannes, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Du kannst die Finsternis mehr lieben als und das Licht verachten. Du kannst dich aber auch diesem heilenden Licht zuwenden. Deshalb scheint es. Jesus lädt ein. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn du Jesus nachfolgst, dann wirst du das Licht des Lebens haben. Ewiges Leben. Wir sehen, das erste Kapitel des Johannesevangeliums hat schon etwas mit Weihnachten zu tun. Johannes erklärt in diesen wenigen Versen, woher Jesus kommt, und er spricht über die Menschwerdung Gottes. Und das ist das zentrale Thema von Weihnachten. Gott wird Mensch. Dieser Abschnitt zeigt uns, dass unsere Hoffnung nicht in dieser Welt begründet ist. Die Hoffnung kommt aus dem Jenseits. Und wer sich auf Jesus einlässt, der wird später im Jenseits auch eine gute Zukunft haben. Denn dort hat das wahre Leben seinen Ursprung und dort wird das Leben auch in Zukunft weitergehen. Wer leben will, und zwar Leben, das Ewigkeitswert hat, der bekommt das einzig und allein bei Jesus. Jesus sagt, ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals, niemals verloren gehen. Und niemand, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Und ich möchte dir danken für diesen tiefen Einblick, den uns Johannes gibt in seinen Worten und uns deutlich macht, dass du der Ursprung des Lebens bist und dass du, Herr Jesus, in diese Welt gekommen bist und das Licht bist, du, der alles erschaffen hast und alles am Leben hältst, du, der du für uns gekommen bist und für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist, du, der du auferstanden bist und lebst und dein Licht scheint über die ganze Erde und jeder Mensch, der sich dir zuwendet, wird Heil erfahren, Rettung, Genesung und wird das ewige Leben bekommen. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.